den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Egon Wertheimer berichtete 1925 für die Altonaer Nachrichten aus London und ist in der heutigen Folge nicht zum ersten Mal zu Gast. Im September hatte er das Privileg, Charlie Chaplins neuesten Film The Gold Rush zu sehen, noch bevor er in den deutschen Kinos anlief. Er bereitet in der Ausgabe vom 26.09. das deutsche Publikum nicht nur auf einen großartigen Film vor, sondern reflektiert auch die Figur des Tramps, die Chaplin kreiert hat. Für Wertheimer ist sie weit über ihre Slapstick-Anfänge hinausgewachsen und verhandelt ähnlich große Konflikte und moralische Themen wie das antike Drama. Was das für den anschließenden Besuch in einem Theater bedeutete, teilt uns Rosa Loy mit.
Charlie Chaplins moralische Sendung von Egon Wertheimer, London. Man weiß es längst. Charlie Chaplin ist weit mehr als nur Spaßmacher. Nach mehrjährigem Schweigen bedeutet sein neues, großes Filmwerk beinahe ein europäisches Ereignis. Wir berichten hier über die Londoner Uraufführung. Hoffentlich werden auch wir den neuen Chaplin-Film bald zu sehen bekommen. Wie sehr haben sich die Zeiten geändert, seitdem das Kino in den Vorstadtstraßen und Zeltbuden der Jahrmärkte eine beinahe illegale Existenz führte, verachtet auch von seinen Freunden, von allen Schulmeistern des Lebens mit erhobenen Zeigefingern verdammt und von der Presse gerade noch geduldet. Heute darf man von der europäischen Erstaufführung eines amerikanischen Films als von dem wichtigsten Ereignis der Woche ohne Entschuldigung sprechen. Und wer wagt es noch, einen zur Ordnung zu rufen, wenn man vom neuen Chaplin-Film wie von weniger guten Dingen dieses Tales der Jammer spricht? Auch äußerlich ist alles anders geworden. Ein Kinopalast im Zentrum der Stadt. Am Strand, der mythologischen Straße Londons, die den Fremden in der ersten Stunde seines Londoner Aufenthalts magnetisch in ihren Bereich zu ziehen pflegt. Preise? Von den billigen Sitzen zu einem Schilling bis zu den bevorzugten Plätzen, die nur den Trägern der Supertax, der Steuern für die oberen 10.000, erreichbar sind. Das Haus ist seit Wochen ausverkauft. Im Parkett sitzt die Phalanx der Filmkritiker. So ernst wie jene verschollene Gattung von Theaterkritikern des 19. Jahrhunderts, deren wir 30-Jährigen uns gerade noch wie einer Sage erinnern. Und draußen vor dem Theater buchstäblich Hunderte und Aberhunderte, die Glücklichen beneidend, die sich in der Zwischenpause im Vorraum ergehen. Ein ganzer Park von Autos, von den billigen Zweisitzern bis zu den Luxuscoupés mit den livrierten Dienern und Chauffeuren. Charlie Chaplin hat lange geschwiegen. Es ist Jahre her, seit er zuletzt in einer neuen Handlung und seiner alten Gestalt über die Leinwand schritt. Seither sind neue Sterne am Firmament des Films aufgegangen und wieder versunken. Harold Lloyd, Norma Talmadge und andere sind in immer neuen Verwandlungen bejubelt und beklatscht worden. Ja, man klatscht hier naiv im Film, wie nur jemals im Theater des Kontinents. Aber keiner vor ihm und nach ihm ist geliebt worden wie Charlie, der sich im Herzen von Millionen einen Platz geschaffen hat. Ganz nahe bei den teuersten und geliebtesten Erinnerungen eines jeden Einzelnen. So, dass einen eine leise Rührung befällt, wenn er plötzlich wieder vor uns steht, wie einst im zu kleinen Melonenhut, den magischen Spazierstock und den unbeschreiblichen, unbeschreiblichen, wie unsere Vorfahren die Hosen zu nennen liebten. Charlie ist wiedergekehrt, in seiner ganzen hilflosen Güte, diese vom Schicksal enterbte Gestalt mit dem Herzen eines Löwen und dem Gange einer Gans. Um seine alte Gestalt hatte er diesmal in dem The Gold Rush, die Jagd nach Gold betitelten Film, eine realistische, teilweise pathetische Handlung gebaut, die doch von unbeschreiblicher, unvergesslicher Komik ist, wo das Pathos der Handlung und der Natur mit dem Lebensgesetz dieser Figur zusammentrifft, die hier geradezu der Lonely, der Einsame, der Außenseiter, der Enterbte gerufen wird. Die Handlung spielt in den Bergen Alaskas, vor 30 Jahren, als alle Glückssucher der Welt, alle missratenen Existenzen, sich in die unendliche, schneebedeckte Einöde stürzten und gebrochen und um die letzte Hoffnung ärmer oder als reiche Männer zurückkommen. Wie Charlie mit den Tausenden auszieht, in seinem dünnen Gewand frierend den Gebirgspfad wandert, mit seltsamen Gesellen zusammenlebt, vom Tod und Untergang bedroht wird, hungernd seinen linken Schuh kochen und mit Andacht verzehren muss, um dann bis zum Ende in einem Schuh den anderen Fuß in einem unförmigen Sack gesteckt durch die Welt zu ziehen. Wie er, der verlassene Tramp, rührend und lächerlich zugleich an den Toren des großen Lebens der Goldsucherstadt steht, den frivolen Scherz der schönen Georgia für ernst hält und sich geliebt glaubt und schließlich von ihr wirklich geliebt als Multimillionär nach Hause reist, das ist der äußere, beinahe dürftige, gewiss nicht originelle Rahmen, in dem Chaplin seine Meisterschaft gestellt hat. Das Komische ist immer und überall nur durch eine ganz knappe Wand vom Tragischen geschieden und das Tragische kaum sichtbar vom Komischen getrennt. Gewiss ist das Komische Chaplins eingeborene Genialität, aber der stärkste Eindruck geht doch hier von einer mit den spärlichsten szenischen und mimischen Mitteln arbeitenden Szene aus, die, so melodramatisch ihr Vorwurf ist, dennoch die Schatten der großen Tragödie heraufbeschwört und sich einem bis in den kleinsten Zug hinein unvergesslich einprägt. Georgia, die Tänzerin, verspricht in einer Anwandlung von Mutwillen dem armen Charlie, der jämmerlich in einer jämmerlichen Hütte wohnt, mit ihren Freundinnen in der Silvesternacht zu kommen. Charlie hat durch Wochen gedarbt und gehungert, Schnee geschaufelt und Groschen für Groschen verdient, um an diesem Abend ein einziges Mal zu leben als Gastgeber, als der Schenkende aufzutreten. So wartet er in der festlich geschmückten Hütte, die Kerzen brennen feierlich, die Geschenke liegen säuberlich auf dem Tisch. Georgia hat vergessen. Ein paar knappe Bewegungen Chaplins, sein Blick, ein paar arme Meter Film, aber es wirft den stärksten Mann um. Man wird nicht übersehen können, dass aus dieser rührend lächerlichen Gestalt, die Chaplin vielleicht zuerst im Scherze unbewusst mutwillig geschaffen hat, deren ganzer Sinn es war, über Teller zu stolpern, zu den einfachsten Dingen die undenkbarsten Umwege zu machen und immer und überall die Tücke des Objekts heraufzubeschwören, im Laufe der Jahre ein menschlicher Typus, ein Symbol wurde. Dabei ist aus der Tücke des Objekts nunmehr Schicksal im antiken Sinne geworden. Das Schicksal, das auch in der griechischen Tragödie nichts anders ist als die Tücke des Objekts in ihrer zermalmenden Form. Charlie, wie er uns hier entgegentritt und wie er schon dann und wann zwischen tausend Gelächtern hervorlugte, das sind nunmehr alle, die mühselig und beladen sind, die von der Natur Enterbten, die Hässlichen, die Ungestalten, die Verlassenen, Ungeliebten, alle die, hinter deren äußerer Unzulänglichkeit eine große, tapfere Seele verborgen ist. Der und jener, Hunderttausende, Millionen. So ist aus dieser Gestalt, die mit Chaplin selbst im Laufe zweier Jahre der Verschollenheit und des Schweigens greift und menschlicher geworden ist, unmerklich die moralische Sendung hervorgewachsen, an das Göttliche in der zerlumptesten der letzten menschlichen Kreatur zu erinnern. Mehr noch, ihnen selbst, den ungezählten Brüdern seines Lonely, eine Trostbotschaft zu bringen. Sie nicht nur in Not und Einsamkeit, sondern auch im Glücke zu zeigen, indem er als Schöpfer gerechter als jener andere, größere, ihnen in seiner Fabel das Glück zuteilt, das das Leben versagt. Die reine Seele triumphiert, wie sehr im Gegensatz zum Leben, über die Materie. Der Film, den Chaplin selbst entworfen und als Regisseur geleitet hat, zeigt auch sonst eine technische Sorgfalt, einen Arbeitsernst, eine Unaufdringlichkeit im Aufwand, die bemerkenswert ist. Niemals schreien hier die kostspieligen Szenen und es gibt ein paar, die Gebirgsbilder Alaskas mit den Tausenden von Goldsuchern, die allein unwahrscheinliche Summen gekostet haben, jenes Fatale, seht, wie kostbar wir sind. Sondern im Gegenteil. Sie sind kaum ausgenutzt, um nur ja den Eindruck zu vermeiden, als wäre ein einziger Meter Film um des Aufwandes willen gedreht. Es ist eine ernste Arbeit, wie sie sonst mehr an einzelnen deutschen als an amerikanischen Filmen zu beobachten war. Der Zufall wollte es, dass wir von Charlie direkt ins Theater mussten. Es war eines der erfolgreichsten, eines der bestgespielten der jüngsten Jahre. Ein Stück, das seit der vorigen Saison von Theater zu Theater wandernd die 100. Aufführung längst überschritten hat. Wie schien uns alles künstlich, wie tot das gesprochene Wort. Es ging uns nichts an, was diese Menschen litten und wessen sie sich freuten. Wir ertrugen's nicht, wir gingen. Charlie, der ferne Zauberer, war mächtiger als diese Menschen, die vor uns auf der Bühne sprachen und atmeten. Und wie er uns bezauberte, so wird er morgen die weißen, schwarzen und gelben Menschen von 5 Kontinenten bezwingen, die komplizierten und einfachen, die Kinder, die Erwachsenen und Greise, sie alle werden vor seinem Bilde ihre Schmerzen, ihre Sorgen und ihre Spiele vergessen und unter Tränen und Lachen wissen, es geht um dich, um deinen sterblichen Leib und deine unsterbliche Seele.
2 Gabeln, 2 Ciabatta-Brötchen und Plié. Das ist halt der Unterschied. Wir essen die Brötchen und lesen dabei Zeitung. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.